Das ist ganz, ganz teurer Wein. Ja, das ist Sucht und Ordnung. Hier hat alles ein System. Solange der Scheiß verfügbar ist, haben wir doch kein Problem. Wein und herrscht Sucht und Ordnung. Ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Es herrscht Sucht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und diesmal gibt es endlich wieder ein Intro. Voll viele von euch haben das vermisst. Es liegt aber eher daran, dass wir in die heutige Episode hart einsteigen. Der liebe Mario von CIA TV hat einen YouTube Live gehabt und dort haben wir das heutige Gespräch aufgezeichnet. Mario, Dieter vom Hanfmagazin und ich sprechen dort über die Thematik Überdosierungen bei Cannabis. Ist das ein Fakt oder ist das ein Mythos? Und da wir keinen Stammtischgequatsche haben wollten, haben wir uns den wohl bekanntesten Apotheker Deutschlands in Sachen Cannabis eingeladen. Und zwar ist das der liebe Alexander Daske. Freut euch auf ein wunderbares Gespräch. Und bevor die Episode nun endgültig losgeht, möchte ich nochmal von ganzem Herzen Danke sagen. Denn bei Junkies aus dem Web habe ich es ja gesagt, die aktuelle finanzielle Lage sieht nicht ganz so geil aus. Wir machen mega geilen Content, wir helfen mega vielen Leuten. Aber Fakt ist auch, und das gehört zur ganzen Wahrheit dazu, wir können nicht so richtig davon leben. Deswegen möchte ich an der Stelle Danke sagen für alle, die uns bei Steady unterstützen. Und diese Woche kam eine Spende rein über 10 Euro, letzte Woche kam eine Spende rein über 50 Euro und zwei neue Steady-Mitgliedschaften. Von ganzem Herzen vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wenn auch du uns unterstützen möchtest, dann findest du unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, je nachdem, wo du das hier konsumierst, ob als Audioformat oder als Videoformat auf YouTube, die Links zum Unterstützen, wenn dir dieses Projekt hilft, wenn dir das Projekt geholfen hat und du kannst, dann freuen wir uns natürlich über eine Unterstützung. Wenn es nicht geht, dann ist das überhaupt gar kein Problem. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode und ja, ein schönes Wochenende. Peace. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute über Überdosierungen sprechen. Fakt oder Mythos? Gerade in Bezug auf Cannabis-haltige Produkte, auf THC-haltige Produkte. Und ich würde sagen, wir schmeißen als allererstes mal die Frage in die Runde. Was denkt ihr? Dieter, was denkst du? Gibt es Überdosierungen?
Ja, ich würde sogar aus eigener Erfahrung sagen, habe ich schon erlebt und das sogar auf ganz unterschiedlichen Ebenen, würde ich sogar sagen.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Mario, was würdest du sagen?
Ich habe die letzten Tage wirklich auch hin und her überlegt, was sage ich in der Sendung, wie äußere ich mich dazu, können mich die Leute damit nachher belasten. ich glaube schon. Vielleicht ist es eine Fehleinschätzung, aber ich glaube, ich habe das erlebt. Also ich glaube schon, dass ich davon berichten kann, ja.
Ich würde mich euch beiden anschließen, ehrlich gesagt. Wobei es da natürlich ganz, ganz viel auf die Dosierung ankommt, ist ja klar. Aber jeder Körper ist unterschiedlich. Deswegen ist das auch komplett individuell von der Dosis. Und was ich, glaube ich, ganz, ganz jetzt am Anfang schon mal mit reinschmeißen würde, ist, wie konsumieren wir denn eigentlich? Ja, über welche Aufnahmeformen? Mit welchen anderen Substanzen? Also ich würde auf jeden Fall erstmal pauschal sagen, ja. Aber Rusty, du hast gerade gesagt, ich habe das selber schon erlebt. Was meinst du denn damit?
Also im Prinzip bin ich für alle Substanzen, die man so zu sich nehmen kann, immer relativ empfänglich gewesen. Das fängt beim Kaffee an, der mir relativ schnell schwitzige Hände macht und sowas. Und von dem her, man erreicht doch relativ schnell auch bei Cannabis, wenn man so empfindlich ist, eine Dosis, ja, wo der Zustand so ein bisschen kippt und man nicht mehr so die Kontrolle über diesen Zustand hat. Früher war ich quasi im Freundeskreis schon bekannt dafür, auf einmal eine steingraue Haut zu bekommen mit tiefroten Augen, und dann war ich eigentlich auch schon weg und erledigt für den Tag. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, wer nimmt die Überdosis wahr? Ich habe dann eigentlich quasi nur gepennt. Für mich war das so, keine Überdosis war nicht gefährlich. Ich war zu keinem Zeitpunkt in irgendeinem Risiko ausgesetzt. Aber natürlich für die Außenwelt und für meine Kumpels, die um mich rum saßen, war ich einfach der weggekippt ist. Und ich glaube, das könnte man dann schon eine Überdosis nennen.
Spannend. Mario, du hast ja lange hin und her überlegt und hast eher zu Ja tendiert. Woran machst du das aus? Wie würde sich eine Überdosis für dich bemerkbar machen?
Also ich muss das noch mal ein bisschen konkretisieren, glaube ich. Ich konsumiere schon über 40 Jahre, müsst ihr euch vorstellen. Und früher haben wir natürlich auch in einer ganz anderen Form konsumiert wie jetzt. Also viel krasser, viel intensiver. Wir wollten halt auch den Kick. Ja. Und ich muss auch zugeben, ich bin ja seit etwas über 5 oder 7 Jahre jetzt schon, ich muss ja nachrechnen, vom Nikotin weg. Das heißt, früher haben wir natürlich auch, oder ich, Mischkonsum betrieben, habe also immer mit Tabak geraucht. Ja. So, was ich da für Effekte hatte, war eigentlich krass. Also ich habe so viel konsumiert, teilweise viel Haschisch auch, starke Haschischsorten. Dann wollte ich zum Beispiel zu meinem Auto, was ich heute auch nicht mehr machen würde, sage ich gleich dabei, wenn es mir so geht, würde ich mich auf keinen Fall mehr ins Auto setzen. Ja. Früher hat man noch überlegt oder man hat immer gedacht, das geht gleich wieder. Auf jeden Fall wollte ich zu meinem Auto hin und mein ganzer Körper hat sich verkrampft. Also ihr müsst euch das vorstellen, so als wenn ich habe schlechter Luft gekriegt auf einmal, so als wenn sich mein Körper verkrampft hat, so muskelmäßig verkrampft, und ich konnte kaum mehr gehen. Also ich bin noch so wie so eine ganz steife Person, habe ich mich da irgendwie noch zum Auto hingehangelt, bin reingekommen, dass ich zumindest mich aufwärmen konnte, und dann irgendwann nach 10 Minuten, nachdem ich versucht habe, so Atemübungen und so zu machen, dann hat das so wieder nachgelassen. Und das war das von solchen Effekten. Also ich rede jetzt wirklich nicht vom Nikotinflash, wo einem Schweißperlen auf der Stirn stehen oder so, sondern das war wirklich so, wo ich gedacht habe, wow, jetzt habe ich wirklich zu viel Cannabis genommen. Ja.
Dieter, hast du eine Anmerkung dazu? Oder?
Ja, und eben genau, aber ich habe das früher auch eigentlich immer so betrachtet, weil ich bin auch eben seit einigen Jahren tabakfrei und konsumiere eigentlich nur noch pur. Und da ist es mit dem Überdosieren natürlich wesentlich schwieriger, muss ich sagen, weil mit dem eben, also mit Nikotin in Verbindung, mit Tabak in Verbindung geraucht, erreicht man viel leichter einen Zustand, wo wirklich gar nichts mehr geht. Und jetzt pur. Manchmal habe ich das Gefühl, man könnte endlos weitermachen, ohne dass man wirklich so ein, also jetzt eben beim Inhalieren meine ich, dass man da wirklich eine Überdosis kriegt, wenn man als Patient, der ich bin, jeden Tag sowieso relativ viel und zum Teil auch starke Sorten konsumiert.
Das heißt, du hast so oder so eine Toleranzentwicklung durch die letzten Jahre. Wahrscheinlich haben wir die alle drei, sind ja alle drei auch Patienten.
Und hast du Erlebnisse, Roman, damit gemacht?
Ja, Sekunde, komme ich sofort drauf zu sprechen. Und gerade wenn man täglich konsumiert, dann ist ja auch der Körper daran in gewissem Maße gewohnt. Es gibt eine Toleranzentwicklung. Ja, ich habe meine, wie du auch schon gesagt hast, Mario, ich habe natürlich gelernt in Deutschland, dass man mit Tabak mischt. Also früher gab es bei uns nur Haschisch, ne? Gras ja. Gab's, glaube ich, erst Mitte der 90er, um die 2000er kam das bei uns an, also Blütenmaterial. Und das war ja, also klar haben wir das mit Tabak gemischt, weil wir wollten ja trotzdem Joints bauen, weil wir haben ja in den amerikanischen Filmen gesehen, dass man da Joints baut, ne? Und die ersten Räusche konnte ich gar nicht so richtig zuordnen. Ich wusste nicht, ob das Nikotin ist. Ich wusste nicht, ob das THC ist, ne? Und ich kann mich aber an eine Situation ganz genau erinnern. Und zwar, da muss ich so 15 gewesen sein. Wir waren so Basketball spielen immer und dort habe ich, ja, ich war einer der wenigen, die uns bei uns im Umkreis schon gekifft haben, weil es mich aus meiner Lebensrealität entfernt hat, dankbarerweise. Und dann waren wir fertig mit Basketballspielen. Alles war super anstrengend. Ich bin durch Berlin gelaufen und auf einmal merke ich so, schwarz vor den Augen. Und ich konnte nichts machen. Ich bin einfach nach links in so ein Gebüsch weggekippt. Und dann stand schon eine Traube von Leuten um mich rum. Von wegen, hey, können wir dir irgendwie helfen? Und ich wusste gar nicht, was los ist. Das war, glaube ich, die erste Überdosierung. Nicht die letzte. Alle anderen waren mit sehr viel Mischkonsum verbunden. Wie Dieter schon gesagt hat, ich war derjenige bei uns auf den Partys, der am Ende vorm Klo liegt eigentlich.
Ja, mich hat es auch ein, zwei Mal so von jetzt auf gleich umgerissen. Ich bin zum Beispiel, allerdings hat da wirklich auch Mischkonsum stattgefunden. Vorher viele Joints, schlechte Luft im Laden und dann auch noch Alkohol dazu. Und dann ist mir auch schon ein, zwei Mal schwarz vor Augen geworden. Also, dass ich wirklich umgefallen bin, mitten in der Disco, nach hinten mit dem Kopf am Boden. Ja.
Was mir gerade aufgefallen ist, was die Gemeinsamkeit bei uns allen dreien ist, ist Kreislaufprobleme. Ne? Also das haben wir, glaube ich, alle drei beschrieben. Kreislaufprobleme. Was ich dann in der Folge hatte, aber ich muss sagen, ich habe auch echt alles konsumiert. Ich wollte ja aus meinem Leben fliehen. Ich wollte nichts fühlen. Ich habe auch immer Alkohol getrunken und Zigaretten geraucht und darauf dann aber noch sehr, sehr viel gekifft. Also ich kann mich erinnern an ein Silvester, das war der Jahrtausendwechsel, den erleben nicht so viele Leute. Und ein Kumpel hatte 7 Bongs aufgebaut und ich war so, so ein Proll halt, ne? Und das, ach komm, gib her, einen nach dem anderen. Durchgeflutscht, 7 Köpfe hintereinander weg. Und dann haben die Leute schon angeguckt, weil ich sah aus wie eine Kalkleiste und dann habe ich irgendwann den Eimer gekuschelt so und dann höre ich nur so im Fernsehen 10, 9, 8 und genau bei 0 habe ich ins neue Jahrtausend gekotzt. Also, eieiei.
Und du hast nicht mal eine Videoaufnahme davon, oder?
Nee, zum Glück, das gab's da noch nicht. Also jetzt haben wir ja schon viel über den Mischkonsum gesprochen und haben alle über Haschisch gesprochen. Das war ja gang und gäbe, dass das mit Tabak gemischt wurde. Was glaubt ihr, wie unterscheidet man eigentlich so ein, also auch für die Leute da draußen, die vielleicht immer noch mit Tabak rauchen und sich gar nicht darüber bewusst sind, dass das Mischkonsum ist, oder für Leute, die gar nichts mit der Materie zu tun haben. Was glaubt ihr, wie unterscheidet sich so ein Nikotinflash und eine Cannabis-Überdosierung?
Da glaube ich tatsächlich, dass eben gerade die von dir gerade eben erwähnte Komponente Kreislaufprobleme ziemlich symptomatisch für nikotinbezogenen oder zumindest nikotingemischten Effekt ist, weil das ist genau der Punkt. Ich bin ja eben, wie ich vorher erwähnt habe, von Natur aus empfindlich bei Substanzen und trotz dieses täglichen medizinischen Konsums ich merke immer noch den ersten Zug und ich merke sofort einen Effekt dabei, körperlich wie zerebral und so weiter, aber dieses Kreislaufmäßige habe ich eigentlich mit pur überhaupt nicht. Aber gut, ich muss auch sagen, ich habe gleichzeitig auch die Bong zur Seite gelegt. Also ich verwende keine Bongs mehr und sowas. Also diese heftigen Kicks, die habe ich eigentlich so gar nicht mehr. Das heißt, egal, auch wenn es ein bisschen stärker wird vom Effekt her, selbst dann hat es immer noch so ein bisschen so eine längere Anlaufzeit oder so eine geschmeidigere Übergangsphase.
Was würdest du sagen, Mario? Gibt es einen Unterschied? Also
ja, auf jeden Fall. Also ich beschreibe es mal so, einen typischen Mischkonsum oder Nikotinflash, ein Mischkonsum verbinde ich immer mit Kotzen, wie du schon eben so erwähnt hast, ja, wo der Körper auch gegen reagiert, ja, das muss wieder raus, das Zeug, ja. beim Mischkonsum und Kreislaufeffekte, da muss bei mir immer, da spielt bei mir die Farbe mit einer Rolle. Das heißt, du siehst eigentlich immer, wie die Farbe aus dem Gesicht geht, die Leute werden blass und oftmals ist auch die Stirn und der Kopf direkt pitschnass, auf die vorne auch pitschnass. Das geht innerhalb von Sekunden. Das ist für mich typisch Kreislauf. Ja. Das andere unterscheide ich eher, was ich dann schon mal habe, sowas wie schüttelfrostartige Anfälle, Kälte, Zittern. Das würde ich dann schon wieder eher in die Ecke Überdosierung stecken.
Ja. Bin ich absolut bei euch? Also das mit dem Nikotin zusammen. Nikotin wirkt ja, ist ja eine Stimulanz. Das wirkt gefäßverengend und deswegen geht das auch so auf den Kreislauf. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß nicht, wie sich eine Überdosierung mit puren THC-haltigen Produkten inhalativ anfühlt. Weiß ich nicht, weil ich auch erst pur vaporisiere, seit ich Patient bin. Früher war es auch ein ganz anderer Grund, warum ich berauscht war. Heute weiß ich, okay, es ist eine medizinische Indikation. Das hat gar nichts miteinander zu tun. Deswegen kann ich das echt schlecht abschätzen. Aber die Kreislaufgeschichte mit dem Nikotin, da bin ich komplett bei euch.
Übrigens, wenn ich mal was sagen darf, ich esse gerade, wo ist die Kamera? Ich esse gerade hier so Edibles. Da passiert eigentlich genau das, was der Rusty beschrieben hat. Nämlich, da ist eine Überdosierung für mich so typisch so, dass sie irgendwann einschläfst halt, weißt du? Also. So, das ist für mich so typisch Edible. Entweder du lachst dich kaputt oder du schläfst ein, oder? Wie empfindet ihr das bei Edibles gerade?
Also, willst du, Dieter?
Da mache ich leider ganz andere Erfahrungen, weil gerade jetzt im Gespräch mit Ärzten, weil also die Gründe für den Cannabiskonsum medizinisch sind hauptsächlich Schmerzlinderung und Schlafoptimierung. Und ich habe weniger Probleme mit dem Einschlafen als mit dem Durchschlafen. Und da die orale Applikation einen längeren Wirkzeitraum hat, ist natürlich das Backen oder Edibles verwenden natürlich da eigentlich ja, perfekt, also optimal. Und wenn man dann halt selber backt, ist es auch, kann man eben durch Edibles, finde ich, sehr leicht eine Überdosierung haben. Wie gesagt, ich bin halt da ein empfindlicher Typ. Und bei mir sind die Zustände, die ich damit erreiche, total jenseits von dem, was ich Cannabis überhaupt zugetraut hätte. Also es sind wirklich eben so Kaltschweiß. Ich verstecke mich unter der Decke, habe das Gefühl, ich will irgendwie schlafen, kann aber nicht. Ich zappel mit den Füßen rum, habe Angstzustände, wirklich Schweißausbrüche und wirklich ganz, also psychische Zustände, die ganz unwohl und ganz unangenehm sind.
Da würde ich mich komplett anschließen, denn THC oral konsumiert, wird ja in der Leber zu 11-Hydroxy-THC. 11-Hydroxy-THC ist deutlich potenter als Delta 9 und wirkt dann dementsprechend auch psychedelisch teilweise. Das heißt, gönn dir. Jeder kennt diese Geschichten. Ich habe in Amsterdam mal einen Cookie gegessen. Das war gar nicht gut. Dieses Cannabis mache ich nie wieder. Ja. Ja, okay, du hast halt oral konsumiert und du hast wahrscheinlich auch viel zu viel in diesem Cookie drin gehabt.
Das geht auch.
Also Set.
Was ist denn zu viel?
Naja, das ist halt abhängig vom Körper. Also wenn du einen Anfänger hast, der das erste Mal konsumiert, der dann oral konsumiert. Also ich meine, das ist natürlich auch die schadensminimierendste Form, weil du keine Stoffe in der Lunge hast. Aber Diggi, also jetzt mal ehrlich, 100 Milligramm für einen Anfänger oral konsumiert, schießt dich in den Orbit.
Ja, dazu kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin ja Schmerzpatient und gibt es mir oft ziemlich heftig. Also ich merke es halt wirklich nicht. Ne? Und denk so, okay, ich gehe auf eine Party, da waren 20 Leute, hab mir vorher 3 Kekse gegessen. wenn ich 3 Kekse esse, dann wird schon passen, oder? Ich gehe auf die Party, verteile jedem einen Keks und ich schwöre, ich habe die Party zerstört. Die Hälfte sind kotzen gegangen oder schlafen gegangen oder also na, wirklich. Ich habe das völlig unterschätzt, weil ich das so gut vertrage und hätte nie gedacht, dass ein Keks wirklich da Leute ausschalten kann. Ja, das war mir echt nicht gut. Also ich war wirklich verschrocken.
Ja. Die Frage ist halt, wie viel, und das ist ja das, was Dieter gerade gut. Achso, okay. Was Dieter gerade gut beschrieben hat, gerade wenn man selbst zubereitet, dann hast du ja keine Industriestandards. Das heißt, vielleicht hast du Pech und der eine hat 50 Milligramm, der nächste hat 200. Vielleicht ist es auch noch schlecht verteilt im Cookie selbst. Dann beißt du an so einer Ecke ab, passiert gar nichts und an der nächsten Ecke schießt es dich aus dem Leben. Also deswegen... also deswegen muss ich an der Stelle sagen, ich glaube, wir brauchen da Industriestandards, ne? Gerade für den bevorstehenden, nennen wir es mal semi-legalen, entkriminalisierten Markt, so, bei dem ja noch gar keine Fachgeschäfte vorgesehen sind. Aber wenn dann das irgendwann kommt, dass die Otto-Normalbürger in so einen Shop gehen können und sich als erstes so eine Packung Gummibärchen kaufen, dann muss klar sein, wie viel Wirkstoffgehalt ist eigentlich in einer Einheit drin.
Was würdet ihr denn? So wie du sagst, du kriegst ja von Edibles eine Überdosierung, was ich jetzt noch nie bekommen habe, Dieter. Was würdet ihr sagen? Was ist für euch eine Anfängerdosierung? Was ist für euch eine normale Dosierung? Und wann ab wie viel Milligramm würdest du schon sagen, oh, Vorsicht, das ist schon heftig.
Die Frage würde ich sogar jetzt auch nochmal im Roman gleich durchreichen, weil du gesagt hast, dieses mit den industriellen Standards ist nämlich eine gute Sache. Nur man muss natürlich, wenn du jetzt schreibst 50 Milligramm, für jemand, der keine Erfahrung mit Cannabis hat, was sind 50 Milligramm? Das heißt, du musst auch irgendwie mit Größen arbeiten, wo die Leute eine Vorstellung haben. Und dafür, dass halt so viele individuelle Tagesformen, Faktoren und so weiter halt auch noch eine Rolle spielen. Und du hattest eigentlich mal kurz noch auf der Zunge Set und Setting, diese Geschichten. Und das ist zum Beispiel bei mir immer heftig gewesen. In Amsterdam kriegst du mich schneller tot als irgend überall anders auf der Welt. Das ist einfach so, wenn wir als Jugendliche so in diese Stadt rein sind und dann in der Öffentlichkeit und alles, das hatte alles sowieso schon diesen Rausch mit sich. Und dann denkst du, kommst du von daheim, wo du jeden Tag am Kiffen bist, und dann schießt du dich mit einer Tüte auf einmal eben auch aus dem Orbit. Auf einmal einfach, weil das Set und dein Mindset und die Umgebung einfach da auch so ihre Rolle mitspielen.
Ja, also man ist dann auch gerade als junger Mensch ist ja die Risikokompetenz gar nicht so sehr gegeben. Dann hast du noch diesen Event-Charakter, wir fahren nach Amsterdam. Ja, dann geht das ganz, ganz schnell. Aber um deine Frage zu beantworten, Mario, also ich kann ja mal meine medizinische Dosis gerade, die ich oral zu mir nehme, sagen. Das sind 20 Milligramm. Die spüre ich. Ich bin aber auch super am Abend. Ich habe ja ADHS. Bei mir geht es nur darum, dass die Gedanken nicht mehr springen. Und das spüre ich tatsächlich schon. Da werde ich wirklich schön ruhig im Kopf. Wenn ich mich dann mal berauschen möchte, dann werden es auch mal 50. So. Aber dann habe ich auch tatsächlich schon diese leicht trippigen Erscheinungen. Das ist weit weg von Acid, das ist weit weg von Psilocybin. Das funktioniert bei mir. Ich kenne aber auch Leute, die nehmen 1000 Milligramm und merken gar nichts.
Kann das an gewissen Enzymen oder kann das am Endokannabinoid-System liegen, dass der eine das besser verarbeitet aufnimmt oder was glaubt ihr?
Boah, die Frage, also da würde ich einfach nachher mal, wir haben ja noch einen Special Guest hier heute.
Genau, haben wir noch gar nicht erwähnt, ne?
Nee, stimmt. Überraschung. Lass uns die Frage doch vielleicht mal aufschreiben und merken. Gibt es denn aus der Community bereits Fragen?
Irgendwas hatte ich vorher mal im Chat gelesen.
Ja, ob wir eine Idee haben, was THC mit der Blutgerinnung anstellen kann.
Vielleicht müssen wir die Frage auch gleich an den Special Guest durchreichen.
Könnte sein. Aber als wilde Vermutung würde ich jetzt erstmal sagen, gar nicht so viel. Weil, also ich denke, was, also Blutgerinnung ist ja, wenn das Blut dick wird, oder die Kanäle zu dünn.
Warte. Da gab's was, doch, da gibt's was dazu. Und zwar, also ich weiß nicht, ob das bei uns nur ein Mythos war, aber das hieß zum Beispiel, gehst bitte nicht kiffen vorm Tätowieren, weil sonst dein Blut schlechter gerinnt und du mehr saftest. Das hieß es zumindest bei uns früher, aber das ist auch aus den 90ern.
Ich kenne das nur mit Schmerzempfinden. Man soll eigentlich nicht kiffen, weil man größere Schmerzempfinden hat. Aber, Roman, würdest du unseren Gast vielleicht ankündigen?
Ja, sehr gerne. Ist er denn schon im Backstage?
Ja, ist er.
Okay, also dann freue ich mich ganz besonders, den lieben Alexander Daske mit in den Raum holen zu können. Alexander Daske ist wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Cannabis-Apotheker, hat ein immenses Fachwissen, war mit uns gemeinsam auf verschiedenen Veranstaltungen. Wir treffen uns regelmäßig, um uns auszutauschen, auch in Patientenbeiräten, war selbst schon Gast im Sucht und Ordnung Podcast. Und ja, ich würde sagen, wir heißen ihn willkommen.
Ja, herzlich willkommen, lieber Alexander.
Da ist er.
Hallo.
Hi. Hi.
Wir waren gerade so schon mal in dem kleinen Vorgespräch, sind uns eigentlich alle einig, dass es durchaus Überdosierungen unseres Erachtens nach mit THC-haltigen Produkten gibt, wobei wir Unterschiede gemacht haben in den Aufnahmewegen. Und gerade eben hatten wir die Frage, die wir gerne direkt an dich geben wollen. Mario, du hattest die Frage mit der Dosierung oral, war das, ne?
Die Frage war eigentlich jetzt gerade aus dem Zuschauer, ob wir eine Idee haben, dass THC mit der Blutgerinnung anstellen kann, ob das dicker wird, dünner wird, ob das überhaupt einen Zusammenhang hat.
Ja, also es ist nachweislich so, Mario, ist eine interessante Frage, dass Cannabinoide, bisher wird ja die meiste Forschung tatsächlich auf THC und CBD gelegt, obwohl wir ein viel breiteres Spektrum haben an Cannabinoiden noch, auch auf das blutbildende System Auswirkungen haben können. Ja, zum einen auf die Plättchenaggregation, also auf die Thrombozytenaggregation. Wir wissen nachweislich, dass CBD zum Beispiel, wie auch THC, das sympathische Nervensystem beeinflussen kann, damit auch die Blutdruckkontrolle, die Blutgerinnung. Und deswegen gebe ich auch immer in der Praxis den Tipp tatsächlich, wenn jetzt ein Patient neu eingestellt wird, vor allem den geriatrischer Patient, also im älteren Segment auf THC oder auf CBD, auf einen Extrakt beispielsweise, auf einen ausbalancierten Extrakt, dass hier in den ersten Tagen der Einstellung kontrolliert, engmaschig der Blutdruck auch überprüft wird. Das kann Auswirkungen haben, vor allem bei Patienten, die halt eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben oder eine Herzrhythmusstörung auch oder auch Blutverdünner einnehmen. Das ist schon möglich, auf jeden Fall. Ja, also genau auch wie bei den Opiaten. Opiate wirken ja auch auf den Blutdruck, Blutdruck senken vor allen Dingen. Und genauso können Cannabinoide auch auf dieses blutbildende System Einfluss haben.
Das ist super spannend. Vielen Dank dafür. Wahrscheinlich ist die Zuschauerfrage damit beantwortet. Was mich gerade, bevor wir zu den Fragen kommen, die wir uns auch aufgeschrieben haben, besonders interessiert ist, wir waren gerade so bei der, was ist so eine Einsteigerdosis? Allerdings muss man dazu sagen, im Freizeitkonsum, wenn du jetzt neue Patienten hast, ja, die der Arzt zu dir schickt, ich meine, die kommen ja alle mit einer Beratung vom Arzt, aber du schaust ja da immer noch mal rüber als Apotheker. Wie sieht das bei einer Einsteigerdosierung aus? Also gerade im oralen Bereich, wie viel Milligramm würdest du dort beanschlagen?
Ja, auch eine spannende Frage, Roman, vor allen Dingen mit dem Hinblick, du sagst es eigentlich richtig, normalerweise sollte der Patient schon perfekt vorbereitet zu uns kommen und dann sein Medikament abholen, sein Rezepturarzneimittel, sein Extrakt, aber in den häufigsten Fällen ist es tatsächlich nicht so, ja, also jetzt gerade heute wieder die besten Beispiele, habe ich zwei Patienten so ein Eintitrationsschema geschickt per Mail, ja, weil sie gar keine Ahnung hatten, wie sie den Extrakt überhaupt einnehmen müssen, ja, und deswegen, da fehlt noch sehr, sehr viel Aufklärung in dem Bereich und ich sage immer wieder, es gibt keine allgemeine Dosis im Cannabis, die übertragbar ist, sondern man muss immer Patienten individuell schauen, in Abwägung von Wirkungen und Nebenwirkungen auch. Jeder Patient hat eine andere Empfindlichkeit im Endocannabinoid-System. Und dennoch gibt es natürlich so ein Musterbeispiel eines Eindosierungsschemas und das ist eigentlich schon relativ häufig übertragbar, aber muss immer individuell nochmal abgestimmt werden, auch halt wie der Patient dann auf THC und CBD reagiert, vor allen Dingen auf THC. Eine Standard-Einstiegsdosis wäre so bei circa 2,5 Milligramm THC, das ist auch ganz wichtig. Sobald THC vorhanden ist, dosiert man immer nach der psychoaktiven Substanz THC. Man dosiert nicht nach CBD, das ist ganz spannend. Also wenn man jetzt einen 10-10er-Extrakt hat, wählt man die Dosis nicht nach CBD aus, sondern immer nach THC. Nur wenn man ein reines CBD-Produkt hat, dann wird auf CBD dosiert. Das ist auch erstmal ganz wichtig zu wissen. Also THC ist die maßgebliche Substanz, die dosisrelevant ist. Und eine übliche Einstiegsdosis bei normal Cannabis-naiveren Patienten, der neu einsteigt, wäre so bei 2,5 Milligramm THC oral. Und ich empfehle auch immer eine Einstiegsdosis abends. Warum abends? Wir haben bei der oralen Anwendung ganz andere Nebenwirkungen, als die wir bei einer inhalativen Anwendung erkennen können. Und das ist spannend, denn die häufigste Nebenwirkung bei einer oralen Aufnahme eines Extraktes ist Müdigkeit und Schwindel. Das ist die häufigste Nebenwirkung. Ja, also keine Tachykardien, keine Herzrhythmusstörungen, keine kognitiven Störungen oder andere, sondern wir haben Müdigkeit. Und das ist biochemisch auch ganz gut zu erklären, denn sehr spannend. Wir haben ja bei einem Extrakt, bei einer oralen Aufnahme eine starke Metabolisierung beim Patienten. Und durch diese Metabolisierung haben wir im Blut ungefähr die Hälfte bis sogar etwas mehr Konzentration am aktiven Metaboliten L-Hydroxy-THC. Und dieser aktive Metabolit ist stärker psychoaktiv als THC selbst. Und dennoch nimmt der Patient es anders wahr, denn er hat nicht dieses High-Gefühl, wenn ein Cannabis-naiver Patient jetzt in eine THC-dominante Blüte inhaliert, wird er high, ja, er wird psychoaktiv. Aber das hat er beim Extrakt nicht. Beim Extrakt kann er aber extrem müde werden und das macht das L-Hydroxy-THC mit dem Körper. Und das ist ganz spannend, denn das sehen wir sehr, sehr häufig und deswegen setzen wir vor allen Dingen die Dosis beim Dosisstart auf abends, weil abends geht der Patient sowieso ins Bett danach, nach der Einnahme. Ältere Patienten, die eine Sturzgefahr haben, wenn sie müde werden, sind direkt im Bett und können so langsam herangeführt werden an die Dosis.
Eine Frage zum L-Hydroxy-THC im Vergleich zum Delta 9. Um welchen Faktor ist das potenter?
Es gibt meiner Meinung nach, so wie ich das, wenn der Dieter nähere Informationen hat, meiner Meinung nach gibt es keinen exakten Faktor dazu. Es ist, man weiß, dass es stärker psychoaktiv wirkt als THC selbst. Ich habe jetzt keinen exakten Faktor, ob man das, Dieter, hast du einen? Dazu gibt es nicht, nee. Meiner Meinung nach. Ja, genau.
Also Alex, der geht jetzt schon sehr in die Tiefe hier und ist natürlich wunderbar hierfür, auch für die Experten und Patienten und so. Ich wollte nochmal, eigentlich hätten wir das schon am Anfang der Sendung klarstellen sollen, weil der Titel der Sendung heißt ja Mythos oder Fakt Cannabis-Überdosierung und viele stellen das Wort Überdosierung gleich mit Tod, Sterben. Bitte das alles nicht verwechseln, ja. Eine Überdosierung heißt nicht, dass man sterben muss, ja. Und das nächste ist für mich auch, dass wir unterscheiden müssen zwischen High sein und Überdosierung, ja. Dass wir das vielleicht nochmal auch ein bisschen auseinanderklamüsern, das wäre für mich jetzt auch wichtig.
Ja? Vielleicht darf ich dazu ganz kurz aus der präventiven Sicht was sagen. Ich komme ja aus dem Präventionsbereich und da ist es also tatsächlich extrem wichtig, dass Überdosierung nicht gleich Tod bedeutet. Man kann sich auch mit alltäglichen psychoaktiven Substanzen wie Kaffee überdosieren. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr am Morgen mal den ein oder anderen Kaffee oder Energy Drink zu viel getrunken habt, dass eure Hände so ein bisschen anfangen zu zittern. Und im Prinzip ist das schon eine Überdosierung.
Eben. Da, wenn ich an der Stelle was anschließen darf, eben darf, ich glaube, ich, da kann man, muss man ja auch zwangsmäßig unterscheiden zwischen, bin ich ein medizinischer Cannabis-Nutzer, dann ist eine Überdosis was anderes, als bin ich ein Freizeitkonsument. Weil wenn ich ein Freizeitkonsument bin, dann ist eine gewisse Beeinträchtigung ja mein Ziel und der Zweck meiner Einnahme. Und dann ist eine Überdosis wo ganz anders, auf einer ganz anderen, findet dann wo ganz anders statt. Als Patient will ich eigentlich ja nur meine schmerzlindernde Wirkung oder meine Schlafoptimierung haben mit der minimalstmöglichen Beeinträchtigung, damit ich meinen Alltag bewältigen kann.
Ja, das ist auch ein schöner Punkt, den Mario angesprochen hatte, weil das ist ganz wichtig auch für die Allgemeinheit, auch vom Patientenwissen her. Cannabis in pflanzlicher Form, ja, wie wir es in natürlicher Art kennen, ist nicht tödlich, ja, kann nicht tödlich sein, ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen nicht von Synthetik, wir sprechen auch nicht von synthetischen Verunreinigungen, die teilweise auch hinzugeführt werden. Und wir haben einen riesengroßen Vorteil in der Praxis medizinisch im Vergleich zu Opiaten, ne? Weil wir haben bei Cannabinoiden nicht die Atemdepression und dieses Atemdepressionsrisiko, was wir als Hauptnebenwirkung haben, die auch tödlich ist, ja, wie man an den ganzen Opiatkrisen in Amerika erkennen kann, bei Opioiden, ja, vor allen Dingen bei synthetischen Opioiden. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, denn selbst wenn ein Patient bei Cannabinoiden eine Überdosierung bekommt, was immer mal wieder passieren kann, dann kann man da ganz gut gegensteuern und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Nebenwirkung lässt schnell nach, ja, und warum? Weil der Körper natürlich die Cannabinoide und vor allen Dingen diese ersten Psychotropen-Effekte relativ stark abbaut wieder. Da muss man natürlich auch schauen, darreichungsformtechnisch, wenn wir von Edibles schauen, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das ist natürlich auch nicht so, dass man hier in die tödliche Basis reinkommt, aber das können unangenehme Nebenwirkungen werden bei Edibles, ja, muss man sagen. Also wenn man Edible als naiver Patient einnimmt, was sehr, sehr hoch dosiert ist, das kann einen Effekt von bis zu 12 Stunden halt haben, ja, und das kann man nicht mit einer Inhalation vergleichen, ja, wo die Nebenwirkung innerhalb von einer Stunde schon nachlässt, beziehungsweise nach einer halben Stunde eigentlich schon, ja, und deswegen, ich bin auf jeden Fall total konform damit. Wir haben eine sichere Substanz, eine psychotrope Substanz, aber eine sichere Substanz. Und die Nebenwirkungen sind gut steuerbar. Auch das, was Dieter gesagt hat, ein sehr wichtiger Punkt, denn wir können viel über die Dosis steuern, sehr, sehr viel. Also wir können viel bei naiveren Patienten vor allen Dingen über Dosis steuern und über Sortenauswahl steuern. Ja, wenn ein Patient langsam eindosiert wird, dann kann man sein Endokannabinoid-System so langsam antrainieren, dass da wenig Risiko auch für gewisse Nebenwirkungen auftritt, ja.
Ich würde gerne, also genau. Ich wollte gerade, bevor wir zu den nächsten Fragen hier kommen, würde ich gerne erstmal, Mario, wir haben, glaube ich, 2 Fragen aus der Community, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir die eine ist ein bisschen, sei mir nicht böse, die vom Facebook kam, da ging es um Dronabinol. Das ist fast schon eine Patientenberatung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier in der Sendung machen möchte. Die zweite vom Paschtek auf YouTube. Wenn es ginge, würde ich nur THC explizit mit CBD nehmen, da ich davon ausgehe, dass es dadurch Überdosierung schwieriger beziehungsweise angenehmer sind. Das verbindet er mit einer Frage. Ich gebe das mal weiter.
Wer möchte zuerst?
Ich kann da gar nicht. Also ich finde es eine gute Frage auf jeden Fall. Also würde mich wirklich jetzt auch interessieren, weil ich immer noch glaube, dass die maximale Sicherheit immer so in der ganzen Pflanze und nicht so in den Einzelsubstanzkombinationen.
Nur um einmal ganz kurz zu checken, ob wir das richtig verstanden haben. Ich glaube, wenn er sagt, nur THC und CBD, also mein Gefühl sagt, ohne Tabak als Mischkonsum.
Ach so, ich dachte, er will isoliert, also die Isolate von beidem kombinieren und nur das aufnehmen.
Ich hab noch anders verstanden.
Wir sind tief drin.
Ich habe es noch anders verstanden. Ich habe, dass er sich eher Sorten aussucht am Anfang, wo mehr CBD-Anteil drin ist, damit er diesen High-Effekt nicht so schnell erreicht.
Okay. Also das ist auch eine spannende Frage, weil es gibt da interessante Studienlagen auch zu. Wir haben ja jahrelang gedacht, egal welche Dosis CBD man einsetzt, es moduliert immer die Effekte von THC runter. Das hatten wir längere Zeit lang gedacht. Es ist auch tatsächlich so, dass CBD die Effekte von, die ungünstigen Effekte von THC, also Schwindel, Müdigkeit, Herzrhythmusstörungen, kognitive Einschränkungen, runter modulieren kann, aber tatsächlich konzentrationsabhängig. Also wir wissen zum Beispiel mittlerweile, dass niedrige Dosen an CBD, da sprechen wir so von Dosen unter 200 Milligramm CBD pro Tag, die Dosis von THC ganz gut modulieren kann, bei einer Balance-Blüte zum Beispiel. Ja, das sind so übliche Dosen bei einer Balance-Blüte, modulatorische Effekte auf THC. Was ganz spannend ist, je höher wir mit der Konzentration von CBD gehen, und da sprechen wir dann auch teilweise von Konzentrationen so um die 300, 400, 500 Milligramm CBD aufwärts. Das ist meistens mit Isolaten zu erreichen, wenn Patienten zum Beispiel inhalieren und zusätzlich noch ein CBD-Edible einnehmen oder ein CBD-Öl zusätzlich, dann hemmt es sogar den Abbau von THC im Körper und dadurch verstärkt es die THC-Effekte. Ja? Und das ist ganz wichtig, denn das sieht man auch häufig bei anderen Medikamenten, ne? Wie zum Beispiel Immunsuppressiva oder andere. Da wurde in Studien jetzt festgestellt, dass bei einer Gabe von 800 Milligramm CBD der Abbau dieser Medikamentengruppen signifikant runtergegangen ist und es zu einer Akkumulation im Körper kam. Und das hat natürlich zu Nebenwirkungen geführt. Und deswegen, das Gleiche passiert auch mit THC. Also CBD kann tatsächlich in hohen Dosen die Wirkung von THC verstärken und in niedrigen Dosen schwächt es die Wirkung ab. Das ist ein spannender Punkt, den man auch in der Praxis berücksichtigen muss, auf jeden Fall.
Ich würde gerne, bevor wir zu weiteren Community-Fragen kommen, wir haben vorhin, wir waren uns alle einig, es gibt Überdosierung. Die Frage haben wir dich noch nicht gefragt, Alex. Und wenn du der Meinung bist, dass es sie gibt, dann würde ich dich gerne gleich mit der zweiten Frage konfrontieren. Und zwar, was passiert denn eigentlich biochemisch bei so einer Überdosierung im Körper?
Ja, also wir haben schon kurz angesprochen, es gibt tatsächlich Cannabis-Überdosierung, THC-Überdosierung, ja, vor allen Dingen bei Patienten halt mit einem naiveren Endokannabinoid-System, die halt total sensibel auf THC reagieren, am CB1-Rezeptor vor allen Dingen, da kann es unter Umständen zu Nebenwirkungen kommen, ja, zu Überdosierungen auch, aber diese Überdosierungen sind relativ gut kontrollierbar und gut abschätzbar auch und man kann sie auch in ihrem Zyklus relativ gut voraussehen, wie weit sie und wie lange sie anhalten, ja. Also wenn man mit einer Blüte beispielsweise Cannabis-naiver Patient bestellt sich jetzt bei uns Peace Naturals beispielsweise 30-1 mit 32% THC. Er kann sich damit überdosieren, ja. Wenn er komplett naiv ist und diese Blüte inhaliert, dann kann er sich damit unter Umständen in den ersten 20 bis 30 Minuten nach Einnahme überdosieren, ja, dass er sich nicht gut fühlt, dass ihm auch teilweise übel wird, ja, dass ihm schwindelig wird, dass ihm müde wird, dass er ein ungünstiges psychoaktives Profil bekommt, das heißt kognitiv total eingeschränkt ist, benebelt ist, aber wie gesagt, das sind relativ harmlose Nebenwirkungen, ja, also die man hier beschreibt, die auch relativ gut kontrollierbar sind. Ich würde sagen, die schwerwiegendste Nebenwirkung tatsächlich ist eine Herzrhythmusstörung, die entstehen kann bei einem Patienten mit einem eingeschränkten Herz-Kreislauf-System. Das ist halt ein Punkt, das ist ein Risiko, ja, wo man sagen muss, das sollte am Anfang dann abgewogen werden, natürlich. Aber ansonsten sind diese Überdosierungen ganz gut steuerbar, vor allen Dingen mit der Dosis. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Dosis entscheidet, wie gesund oder wie verträglich Cannabis innerhalb der ersten paar Minuten ist, innerhalb der ersten 30 Minuten ist. Und das ist also ganz gut abstimmbar. Bei anderen Darreichungsformen, wie gesagt, da bin ich vorsichtiger, wenn wir von Edibles sprechen und so weiter. Und das liegt auch nicht am THC selbst, sondern einfach an seinem Abbau, ja, an der Pharmakokinetik. Wir haben halt eine Metabolisierung, die super langsam ist, bis zu 12 Stunden anhält. Und ein Patient, der 12 Stunden unter kognitiven Ausfällen leidet und dem, der einfach kein angenehmes Gefühl hat oder 12 Stunden unter Herzrhythmusstörung leidet, das ist nicht angenehm, ja. Und trotzdem kann man auch hier gegensteuern. Biochemisch haben wir natürlich eine Aktivierung am CB1-Rezeptor. Wir haben den CB1-Rezeptor ja im zentralen Nervensystem weitestgehend dominant vorliegen, vor allen Dingen auch dort, wo verschiedene Neurotransmittersysteme gesteuert werden, vor allen Dingen Dopamin, Serotonin, vor allen Dingen und Noradrenalin, also die drei dominanten Neurotransmitter, die auch kognitive Kognition regulieren, Neurogenese regulieren und so weiter. Und da haben wir natürlich einen Einfluss drauf, wenn wir exogen Cannabinoide zuführen. Trotzdem bin ich bin ich der Meinung, jede Nebenwirkung von Cannabis ist steuerbar über die Dosis. Es gibt eine einzige, die ist nicht steuerbar, und das ist die cannabisbedingte Hyperemesis, nennt man die. Es gibt Patienten tatsächlich, die kotzen nach jeder Einnahme von Cannabis. Also wenn sie Cannabis einnehmen, kotzen sie. Egal in welcher Form, sie erbrechen. Ja, also das sind Fehlschaltungen im Brechzentrum, also im Chemotriggerzentrum ist es, sitzt außerhalb der
Blutgefäße
und hinter der. Und dann, da, Mario, ist es tatsächlich so, diese Patienten sind in 99% der Fälle Cannabis ungeeignet. Also die können kein Cannabis einnehmen. Ja, man kann es am Anfang versuchen über die andere Darreichungsformen, wenn sie auf Blüten zum Beispiel erbrechen, auf Extrakte zu gehen, das mal auszuprobieren. Aber es gibt auch Patienten, die erbrechen einfach auf die Wirkstoffe der Cannabispflanze. Und das ist ein Punkt, das ist die einzige Nebenwirkung, wo ich sage, hier haben wir keine Chance, über eine Dosissteuerung den richtigen Weg zu finden. Alles andere ist kontrollierbar, ja. Und dann gibt's natürlich noch so ein paar Geheimtipps, die man machen kann. Vielleicht, um das noch kurz zu sagen, um eine Überdosierung runterzusetzen, aber vielleicht besprechen wir das auch noch wahrscheinlich.
Oder? Am Schluss eher, ja. Absolut. Im Laufe des Gesprächs kommt das noch. Jetzt hast du diese Patienten angesprochen, die überhaupt nicht auf cannabishaltige Produkte können. Nur um Leuten die Angst zu nehmen, wie hoch ist denn der prozentuale Anteil solcher Personen? So ungefähr.
Also ich kann dir aus der Praxiserfahrung bei uns erzählen, der letzten 5 Jahre habe ich einen Patient gehabt, der dieses Cannabis-Hyperemesis-Syndrom hat. Ich weiß nicht, wie der prozentuale Anteil innerhalb von Gesamtdeutschland ist, von den circa 300.000 Patienten, die wir haben, aber von unseren, und du weißt, wir haben viele Patienten bei uns in Mannheim und deutschlandweit versorgen wir auch, hatten wir bisher einen Patienten und 2 oder 3 Patienten, die auf Blüten eine Hyperemesis entwickelt haben, die aber auf Extrakte gut eingestellt werden konnten, und ein Patient, der tatsächlich komplett Cannabis ungeeignet war. Und das muss man dann einfach akzeptieren, ja. Das ist ja bei anderen Substanzen auch so. Es gibt einfach Patienten, die vertragen es nicht, und da was zu erzwingen, macht dann auch keinen Sinn. Da müssen wir andere Wege finden. Aber insgesamt kommt das ganz selten vor.
Wie sind denn die, also du hast gerade schon gesagt, Erbrechen, Kreislauf sind so Geschichten. Gibt es weitere Abwehrreaktionen des Körpers? Oder und ab wann können wir denn von einer Überdosierung sprechen?
Beziehungsweise unterscheidet sich das zwischen nur Cannabis und Cannabis in Verbindung zum Beispiel jetzt mit Tabak wieder? Wie kann man das den Leuten am besten nahelegen, wie sie es feststellen? Und ja, genau.
Ja, also auf jeden Fall, wir haben da einen Unterschied auch beim klassischen Mischkonsum, also mit Tabak, mit einer anderen psychotropen Substanz auch, vor allen Dingen auch, wenn wir uns die Abbaugeschwindigkeit anschauen, das ist ganz interessant, von THC im Vaporisator und von THC im im klassischen Joint sehen wir gravierende Unterschiede. Also wir sehen, dass zum Beispiel die THC-Konzentration im Vaporisator sich anders verhalten im Blut als bei einem klassischen Konsum, was auch bei anderen Medikamenten sich widerspiegelt, weil die Bestandteile des Tabaks auch auf das Zytochromenzym, also auf die Metabolisierung Einfluss nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Polymedikation, also mehrere Patienten, die mehrere unterschiedliche Medikamente einnehmen, sind davon betroffen. Insgesamt, wenn man so von einer Schwellenkonzentration spricht, also wir haben im oralen Bereich bei einer THC-Aufnahme eine psychotrope Schwelle von 0,2 bis 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die psychotrope Schwelle bei einer oralen Applikation. Bei einer inhalativen Applikation liegt die bei 0,06 bis 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wir haben bei einer Inhalation eine geringere psychotrope Schwelle, weil wir auch 10- bis 20-fach höhere Plasmakonzentrationen an THC innerhalb der ersten 5 Minuten haben. Also es ist sehr, sehr spannend. Das heißt, das sind so Grenzwerte, die wir setzen und wo wir sagen, das sind Grenzwerte, wo Überdosierungen auftreten können. Aber es hängt auch immer wieder damit zustande, wie naiv und wie erfahren der Patient in seinem körpereigenen Endokannabinoid-System ist. Ja, das ist ganz wichtig, dieser Unterschied. Ja, Mario?
Für mich ist auch, vielleicht sollten wir, der Timo hat auch darum gebeten, Berger, hallo übrigens, dass wir nochmal darauf zurückkommen sollten, ob es eigentlich einen Zusammenhang gibt zwischen Krankheit und Toleranz. Also ja, so hat er es zumindest ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Ja.
Vielleicht können wir das nochmal erfragen. Timo ist ja bestimmt noch da. Also eine Toleranzentwicklung gibt es ja. Egal, ob das, also die Substanz macht ja keinen Unterschied, ob du jetzt Patient bist oder Freizeitkonsument. Das heißt, der Körper reagiert ja immer mit einer Toleranzentwicklung, oder?
Auf jeden Fall. Also der Körper reagiert immer mit einer Toleranzentwicklung, nur wir gehen im medizinischen Bereich anders damit um. Also in einem Freizeitkonsumentenbereich würde man da vom sogenannten Tolerance Break sprechen. Das heißt, der Patient ist Konsument, aber sagt dann, er will wieder seine Toleranz abbauen. Was macht er? Er tut eine Woche nicht mehr keine Cannabinoide aufnehmen. Ja, und das ist ein Punkt, wo man sagt, dadurch reguliert sich das Endokannabinoid-System, die Rezeptorebene wieder total runter. Ja, und der Patient wird wieder affiner für THC, wird wieder aktiver, ja. Das wollen wir aber im medizinischen Bereich natürlich nicht, weil wenn der Patient Dosis stabil ist und plötzlich sein Cannabis für eine Woche absetzt, dann hat er ja, fängt er ja quasi wieder medizinisch gesehen von neuem an, ja. Das heißt, was können wir machen? Wir können mit anderen Substanzen gegensteuern. Und das ist interessant, da haben wir in Deutschland auch kaum Möglichkeiten zu. Dem besten Weg meiner Meinung nach ist, mit Begleitcannabinoiden gegenzusteuern, wie CBN, wie CBG, CBC. Damit kann man wieder Toleranz abbauen und Gewöhnungseffekte wieder stimulieren am CB1-Rezeptor, vor allen Dingen durch CBN auch. Und das haben wir noch nicht die Möglichkeit in Deutschland. In Deutschland können wir es aktuell im medizinischen Bereich machen über CBD. Wie wir gesagt haben, in niedrigen Konzentrationen können wir wieder die Toleranz runtersetzen oder in höheren Konzentrationen sogar. Damit können wir die Dosis an THC verringern, weil THC dann stärker wirkt. Aber klassisch gesehen ist es bei, egal ob man Konsument ist oder Patient ist, es bildet sich immer nach einer gewissen Zeit eine Toleranzentwicklung, ja, und ein Gewöhnungseffekt. Es liegt einfach dem geschuldet, dass wir, wenn wir da biochemisch nochmal drauf schauen, wenn wir sehr, sehr viel Cannabinoide von außen zugeben, bildet der Körper von sich aus mehr Rezeptoren, ja. Aber wenn der Körper seine körpereigene Endokannabinoid-Synthese dann einschränkt, werden die ganzen Rezeptoren nicht mehr ausreichend abgedeckt mit THC oder mit Anandamid, dem körpereigenen THC. Und damit fehlt dem Körper ein Effekt, ja. Und genau das haben wir auch bei anderen psychotropen Substanzen.
Was mich an der Stelle brennend interessiert, wir haben ja die Möglichkeit, endogenen Transmitter freizusetzen, also Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, wir haben ja ständig ein Zusammenspiel von Neurotransmittern, alles fließt. Können wir Endokannabinoide freisetzen? Und wenn ja, wie? Also ohne sie exogen zuzuführen?
Ja, also von sich aus setzt jeder Körper täglich Endokannabinoide frei. Jeder. Egal, also wenn wir einen Schmerzprozess haben, wir stoßen uns jetzt irgendwo an, Wir haben dumpfen Schmerz, einen Akutschmerz. Der Körper bildet endogene Opioide und endogene Cannabinoide. Und dieses endogene Cannabinoid hat der Körper ganz schlau gemacht, denn er hat zwei zentrale Endokannabinoide. Anandamid und 2-Arachidylglycerin. Das sind die beiden zentralen Endokannabinoide im Körper. Es gibt noch viel, viel mehr, aber das sind die beiden zentralen. Und das macht es spannend, denn beide Cannabinoide sind eigentlich Synonyme der exogen zugegebenen Cannabinoide. Denn Anandamid ist das körpereigene THC sozusagen, weil es macht genau die Effekte, die THC auch macht, nur von sich selber, von seiner körpereigenen Struktur. Aber führen wir jetzt bei einem Patienten exogen viel THC zu, sagt der Körper von sich, warum soll ich überhaupt Anandamid noch bilden, wenn ich sowieso von außen THC bekomme? Und dadurch stellt er seine Synthese ein. Genau dasselbe haben wir auch, wenn wir Stress haben, übermäßig viel Stress, verschiebt sich unser System der Endokannabinoide. Es wird viel, viel weniger Anandamid gebildet und der Patient hat ein stärkeres Schmerzempfinden. Also das hängt alles miteinander zusammen, die kompletten zentralen Prozesse, wie sie gesteuert werden und die Neurotransmitter hängen sowohl von den endogenen Cannabinoiden wie auch exogen zugeführten Cannabinoiden ab.
Ja. Darf ich nochmal kurz auf die Zuschauer eingehen?
Wollen wir eine Frage reinnehmen?
Ja, und zwar YouTube Grasleben hat gefragt, Herr Apotheker, konsumieren Sie auch? Natürlich konsumiert der Apotheker, jeder muss konsumieren, sonst ja, es ist ganz klar, was er konsumiert, möchte er nicht drüber reden.
Wir leben in einer Konsumgesellschaft auch, ne?
ja, auf jeden Fall eine interessante Frage noch. Wechselwirkung zwischen Koffein, also Kaffee und Cannabis, ob es überhaupt geben kann. Und von Pashtag nochmal, ob ein Sortenwechsel hilft, um die Toleranz zu umgehen. Hilft natürlich, sag ich jetzt mal, um schnell zu beantworten, würde aber jetzt nicht so ins Thema Überdosierung fallen.
Hat Alex, glaube ich, auch schon vorhin gesagt, dass man dort mit Sorten spielen kann, um die Toleranzbildung ein bisschen zurückzusetzen. Mir kommt gerade der Dieter ein bisschen kurz. Du hörst dir das hier gerade alles an und mich würde gerade brennend interessieren, was dir durch den Kopf geht.
Ja, wie gesagt, ich bin immer noch, weil ich eigentlich den Begriff Überdosierung, der ist ja eigentlich noch immer zu weitläufig umrissen. Eigentlich ist es ja immer noch eine Definitionsfrage, ob man sagt, okay, es gibt bei Cannabis eine Überdosierung. Wenn ich jetzt wirklich nur von purem und reinem Cannabiskonsum ausgehe und vielleicht sogar nur von vaporisiertem, damit ich auch nicht Verbrennungsstoffe inhaliere. Also deswegen, ich muss wirklich sagen, für mich aus meiner Erfahrung ist es tierisch schwer, mich mit der Vaporizer-Inhalation überzudosieren. Und mit Edibles total leicht. Wirklich bis zu Angstzuständen und ganz unangenehmen Momenten kriege ich das mit Edibles hin. Und da würde mich halt natürlich bei interessieren, warum ist der Unterschied da so extrem zwischen diesen Wirkungsweisen? Warum ist es so leicht, sich mit dem Edible überzudosieren?
Ja, also das ist tatsächlich ganz spannend, weil wir haben beim Edible ja eigentlich, wenn man so auf die einfache Basis überlegt, eigentlich ja eine ähnliche Wirkung wie bei einem Extrakt. Sollte so sein erstmal, ja. Also wir haben ja einen Extrakt, der hat eine Depotwirkung. Wir haben Edible, wird auch oral aufgenommen, hat auch eine Depotwirkung. Das heißt eine langsame Anflutung, aber eine längere Wirkweise. Der gravierende Unterschied darin ist aber, dass wir bei Edibles in der Produktion einen extrem hohen Anteil an Wasser mit vorhanden haben. Und der wässrige Anteil bei Edibles führt dazu, dass wir eine andere Metabolisierungsrate haben und Metabolisierungsgeschwindigkeit als bei einem Ölextrakt. Das führt wiederum dazu, dass wir ganz unterschiedliche Konzentrationen an 11-Hydroxy-THC generieren und dieses Zusammenspiel aus 11-Hydroxy-THC, aus THC, was dann ja auch noch in Restmengen vorliegt, und der Sichtweise darin, dass wir eine langsame Metabolisierungsrate haben in der Geschwindigkeit als bei einem Ölextrakt und damit auch eine längere Wirkdauer von bis zu 12 Stunden, wo man sagen muss, haben wir diese unangenehmen Effekte, die Edibles auslösen können. Weil Edibles haben den Punkt, sie schlagen insgesamt stärker an, weil sie wässrig sind. Dadurch werden sie besser aufgenommen vom Körper, werden aber gleichzeitig langsamer abgebaut, haben dadurch eine längere Wirkdauer. Das heißt, wir haben damit einen zentralen Unterschied zum Ölextrakt und natürlich dann auch zu den Metabolisierungsraten von der Inhalation. Und stimme ich dir vollkommen zu, Dieter. Edibles sind für mich auch die einfachste oder die schwierigste Form, die man sorgfältig behandeln muss in Cannabis. Ja, also wenn man da einen Patient hat, der neu einsteigt und er bekommt ein 200 Milligramm Edible, das ist nicht schön, ja. Und deswegen sprechen wir auch, ich bin großer Befürworter von Edibles. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich will die ja auch im medizinischen Bereich haben, aber halt in Dosierungsmengen von 2,5 bis 10 Milligramm pro Edible. Das ist natürlich für Cannabis erfahrene Patienten und mit vielen Patienten, die ich auch gut kenne, mit denen ich mich unterhalte, natürlich ein Witz. Die brauchen 100 Milligramm, 200 Milligramm, ja. Aber man muss sagen, medizinisch gesehen ist es einfach eine sicherere Variante, wenn der Patient maximal 10 Milligramm pro Edible hat, ja. Und das ist ein Punkt, wo man sagen muss. Und dann haben wir auch ein riesengroßes Potenzial mit Edibles.
Mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar, wir sind die ganze Zeit bei den Konsumformen. Jetzt weiß ich aber, gerade im medizinischen Bereich gibt es mittlerweile nahezu pures THC. Angenommen, wir haben jetzt mal jemanden, der, warum auch immer, nicht so ganz kompetent handelt und sich so dieses pure THC gönnt. Oder verabreicht. Wie würde das wirken? Kann das, man sagt ja immer, es gibt keine Cannabis-Toten, kann das tödlich enden?
Also meiner Meinung nach nicht tatsächlich. Wenn keine synthetischen Beisubstanzen da sind, ja. Und das ist ein Punkt, wo man sagen muss, wir müssen da unterscheiden, ist es ein synthetisches Cannabinoid oder ist es ein pflanzliches? Wir kriegen auch 99% THC-Konzentration hin mit einer natürlichen Basis. Das heißt, wenn wir ein Kristall zum Beispiel haben, THC-Kristall, oder wir haben zum Beispiel ein isoliertes Form, die man dauerhaft aufdestilliert und am Ende isoliert chromatografisch, kriegen wir ein reines THC Produkt hin, ja. Das ist aber nicht gestreckt mit irgendwelchen anderen Substanz, und vor allen Dingen ist es kein synthetisch hergestelltes Produkt, was eine ganz andere Affinität am CB1-Rezeptor hat. Es gab mal ein Medikament, das war ganz interessant, Rimonabant war das. Das war ein Mittel gegen Adipositas, gegen Fettleibigkeit. Und das hat dazu geführt, also es war ein CB1-Antagonist, unselektiv, synthetisch. Und der hat dazu geführt, dass Patienten, weil er unselektiv war, nahe der Depression des suizidalen Risikos waren. Also da haben sich Menschen teilweise umgebracht. Deswegen wurde es vom Markt genommen. Das heißt, wir sehen hier die Unterschiede Synthetik und wir sehen die Unterschiede natürliche Stoffe. Und ich bin der Meinung, dass man sich mit natürlichen Cannabinoiden auf keinen Fall, egal wie hoch die Konzentration an THC ist, umbringen kann. Sobald Synthetik im Spiel ist, haben wir andere Affinitäten am Rezeptor und wir haben unkontrollierte Wirkungsweisen. Und das ist ein Punkt, wo man sagen kann, da wissen wir nicht 100%, ist das tödlich oder nicht.
Ja. Mario?
Ja, und zwar, ich muss auch nochmal, wir haben am Anfang schon so ein bisschen gesprochen über Konsum und was wir schon alles in unserem Leben gemacht haben. Und natürlich hat sich der Konsum auch von früher zu heute verändert, ja. Also früher haben wir mehr Hasch geraucht, jetzt dann mehr Blüten, dann auch von 15% auf die knapp 30% oder mehr. Und jetzt kommen dann auch noch das sogenannte Dabben dazu, sprich also Extrakte konsumieren. Für Medizinkonsumenten ist das sehr wichtig, weil da diese, was ihr angesprochen habt, höhere Aufnahme ja auch gewollt ist. Und da findet eine Überdosierung schon wieder ganz anders statt, wie damals zum Beispiel in Verbindung mit Nikotin. Ja, da geht das gar nicht in die Richtung mit Schweißausbrüchen und mir wird schlecht, sondern da empfinde ich eine Überdosierung eher als, mir fliegt der Kopf weg. Ich bin fast gelähmt und weißt du, so eher. kann ich eine Überdosierung mit Extrakten beschreiben. Das sieht ungefähr teilweise so aus. Das sind teilweise Isolate oder Extrakte, die halt hergestellt werden, wieder mit Terpenen, die man dann sehr heiß macht und sie dann konsumiert. Übrigens Grüße auch von Vincent Wied, der schaut uns an, heimlich zu hier oder auch nicht heimlich. der wollte von uns wissen, oder vielleicht von dir eher, Alex, was unterscheidet eigentlich nano-emulgiertes THC in der Wirkungsweise, also Geschwindigkeit gegenüber normalen THC-Aufnahme oral?
Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage. Also ich bin großer Verfechter von nanopartikulärem THC. Warum? Das große Problem an THC selbst ist, die Aufnahme von THC ist relativ schlecht. Über Schleimhäute, warum? Es ist einfach viel zu fettlöslich. Ja, also es gibt im medizinischen Bereich und in der Pharmazie so einen Grenzwert. Das ist ganz interessant. Den nennt man Log-P-Wert, heißt der. Das ist ein Verteilungskoeffizient zwischen einer lipophilen, fettlöslichen Substanz und einer wässrigen Substanz. Octanol und Wasser. Und man sagt, der Log-P-Wert darf maximal 5 sein, damit es gut resorbiert wird. Und in einem Rahmen resorbiert wird, dass die Resorption halt zu einer hohen Bioverfügbarkeit, Aufnahmefähigkeit führt. Bei THC befinden wir uns bei ungefähr 6 bis 6,5 Log P. Bei CBD bei 5,9 bis 6,2 in dem Rahmen. Das heißt, hieran sehen wir liegen so fettlöslich, dass wir außerhalb der Aufnahmefähigkeit liegt, die halt noch im Rahmen ist. Ja, das heißt, es akkumuliert teilweise in den Membranen oder wird direkt über einen First-Pass-Effekt abgebaut. Und der große Unterschied ist jetzt, machen wir Nanopartikel, sorgen wir dafür, dass wir 3 Komponenten verbessern, die für die Aufnahme von THC wichtig sind. Zum einen die Partikelgröße. Wir machen die Partikel kleiner und damit gehen sie durch gewisse Schleimhäute, die eine schnellere Aufnahmefähigkeit haben, besser durch. Beispielsweise Mundschleimhaut. Wenn wir zum Beispiel Mundspray nehmen, was wirklich und nicht wie wir bisher auf dem Markt haben, Mundsprays im THC-Bereich, das sind keine richtigen nanopartikulären Sprays. Wenn wir ein richtiges nanopartikuläres Spray haben, haben wir eine hauptsächliche Resorption über die Mundschleimhaut. Das heißt, kaum über den Magen-Darm-Trakt, First-Pass-Effekt wird umgangen, wir haben eine viel bessere Aufnahmefähigkeit. Wir kriegen meiner Meinung nach, es gibt keine Daten dazu in Deutschland, aber es gibt ausländische Daten, die besagen, die Bioverfügbarkeit oral liegt normal bei maximal 20%, wenn wir sie nanopartikulär machen, bei über 50%, über 50% Aufnahmefähigkeit im Körper. Und das ist also ein Punkt, Partikelgröße. Zusätzlich bekommen wir es hin, dass THC wasserlöslicher wird durch die Nanoemulsion. Also das heißt, die Lipophilie, die Fettlöslichkeit wird abgebaut zugunsten einer wasserlöslicheren Form. Und damit wird sie in diesem Log-P-Wert unter 5 rutschen und damit resorptionsfähiger, also einfach besser aufnahmefähig. Und die dritte Form ist, Nanopartikel verteilen sich besser auf der Mundschleimhaut. Es ist so, man kann zum Beispiel ein Mundspray sprühen, damit kann man eine immer dickere Schicht aufbauen auf einer Membran, aber es führt nicht zu mehr Resorption. Was ist der Sinn der Sache? Wir wollen eine gleichmäßige Verteilung haben von THC auf der gesamten Mundschleimhaut. Und das passiert nur, wenn wir kleine Partikel haben und wenn die Partikel relativ wasserlöslich sind. Und genau das haben wir mit Nanoemulsion. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, THC-Produkte Ultraschall zentrifugieren zu lassen und damit Wasser und mit Wasser zu versetzen, damit sie wasserlöslich werden. Ja, ist die bessere Form von Micellen, ist die bessere Form von Liposomen. Und es ist ein sehr, sehr gutes Modell. Aktuell mache ich zum Beispiel bei uns in der Apotheke auf micellarer Basis. Ich mache Micellen mit THC, mit Lecithin vor allen Dingen, weil wir hier eine relativ niedrige Energie haben, um Emulsionen zu bilden, stabile Emulsionen. Aber noch besser sind Nanoemulsionen. Und Nanoemulsionen kriegt man durch Ultraschallzentrifugierung hin. Und das ist natürlich nochmal ein High Level. Aber wenn wir das schaffen, dann sind wir da in Zukunft ganz weit vorne. Ja, also mit neuen Darreichungsformen. Das wäre natürlich mega, wenn wir sowas auf den Markt bringen könnten in Zukunft. Ja.
Verstehe ich das richtig, dass wir, also das Blütenmaterial wird ja auf dem Markt sowieso eher schwierig gesehen, gerade von Krankenkassen, dass wir hier bessere Patentierbarkeit von Produkten haben, gleichzeitig bessere Aufnahmefähigkeit für die Patienten und auch noch sparsamer mit den Materialien sein können?
Auf jeden Fall, Roman, ja, auf jeden Fall. Also wir sind noch ganz am Anfang in Deutschland. Also ich bin ja teilweise wirklich, diese Regularien, die in Deutschland vorliegen im medizinischen Markt, sind so unglaublich hoch, ja, dass wir uns eigentlich gar nicht wundern brauchen, warum wir erst Blüten und Extrakte, Ölextrakte auf dem Markt haben und nichts anderes, ja, gefühlt. Und das ist einfach ein Punkt, wo man sagen muss, wir haben viel größeres Potenzial in Zukunft. Im nicht-medizinischen Bereich kam ja jetzt in diesem Jahr jetzt vor allen Dingen, aber auch im letzten, das Thema Dabbing, inhalative Produkte, neues Life Rosin, Bubble Hush und so weiter und so fort. Die ganzen Produkte kamen da ja schon im Freizeitmarkt, ja. Und wir müssen auch im medizinischen Bereich weiter nach vorne, ja. Wir müssen das schaffen. Und ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan von inhalativen Destillaten, nicht mit reinem THC, sondern auch mit Terpenen dann. Wir kriegen die im medizinischen Bereich natürlich lösungsmittelfrei am Anfang noch nicht hin, ja. Ich bin natürlich auch ein Fan eher von lösungsmittelfreien Extrakten, die wir dann generieren können aus frischem Pflanzenmaterial. Wir haben aktuell aber die größten Möglichkeiten am Anfang nächstes Jahr tatsächlich aus über CO2-Extraktionen vor allen Dingen Destillate oder halt Raisin-Produkte zu generieren oder zu bekommen. Ich habe heute auch einen interessanten Call gehabt mit einer Firma, dass ein Medical Device als Cartridge im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll. Da habe ich große Hoffnungen dahin, dass wir da dann auch im medizinischen Bereich breitflächig diese Produktform anbieten können. Und damit können wir Dosis einsparen, Roman. Ganz, ganz stark sogar. Ja. Weil wenn wir Konzentrate mit 85% haben, da haben Patienten die Chance, Microdosing zu machen, steuerbar auch, ganz einfach, handlich. Das Stigmata lässt nach, weil der Patient mit einem Stift rumläuft und nicht mit einem Joint. Ja. Und das sind Punkte, wo man sagen muss, wenn wir in die Liga kommen, ja, wo wir in Kanada schon weit sind im medizinischen Markt, dann haben wir auch Chancen, sowas richtig zu etablieren.
Bevor wir jetzt die Grundsatzdiskussion starten, weil ich sehe, es rumort schon. Lasst uns noch mal ganz kurz zu den Überdosierungen zurückkommen, bevor wir auch auf die restlichen Fragen im Chat eingehen. Denn
kurz dann, mein Kabel, weil mein Akku geht gleich schnell.
Ja, weil dann können wir nämlich auf jeden Fall die Episode schon mal zumachen. Ich finde, wir haben hier bisher echt viel an Wissen bekommen. Ich finde, einige unserer Annahmen, die wir, bevor Alex dazu kam, geäußert haben, haben sich auch ein bisschen bestätigt. Wie seht ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich denke halt, Überdosierung ist eigentlich auch irgendwo ein subjektiver Eindruck, ne? Also irgendwo für mich ist eine Überdosierung ab dem Zeitpunkt, wo es mir nicht mehr gefällt, wo es mir nicht mehr gut tut. Für dich kann in meiner Gegenwart auch eine Überdosierung sein, wo mein Zustand dir nicht mehr gefällt, weil wir kennen das ja von Betrunkenen, dass sie zum Beispiel selber sich noch ganz lustig finden. Andere sehen das dann, Außenstehende sehen das dann anders, dann hat man natürlich auch vielleicht einen überdosierten Eindruck von jemandem gewonnen.
Genau. Mario? Ich denke auch, dass dass Überdosierung auf jeden Fall sehr, sehr dehnbarer Begriff ist und wir jetzt wirklich das Thema ja richtig gut durchgeknetet haben. Ich meine, mit dem Wissen vom Alexander kann sowieso, also das ist ja Wahnsinn, was der uns hier in der kurzen Zeit alles rüberbringt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr breit, finde ich, wie Rasti schon so, ja, du würdest noch was sagen, erzähl.
Ja, da würde ich vielleicht sogar noch einfach mal eine kurze Frage aus der alltäglichen Apothekerpraxis beantwortet haben wollen. Und zwar, im Gegensatz zu anderen Medikamenten, ist die Cannabis-Medikation ja ein bisschen patientenkontrolliert, weil oft der Patient mehr weiß als der Arzt. Und deswegen, viele Patienten suchen sich einfach ihr Medikament aus, und bestellen genau das und der Arzt nickt es halt irgendwie mehr oder weniger ab. Ist dadurch nicht einfach eine Überdosierung bei Patienten fast schon die Regel?
Auf jeden Fall, Dieter. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das sprechen wir auch immer wieder an. Der Großteil der Patienten holt seine Informationen entweder von sich selbst über Foren, über Austausch mit anderen Patienten, über auch jetzt mittlerweile über Social Media bekommt er einen neuen Input von neuen Sorten. Es ist ja überall im Netz vorhanden und geht damit zu seinem Arzt und sagt ihm, du, ich will jetzt das GMO haben, ich will jetzt diesen Strain haben und der Arzt hat gar keine Ahnung davon, weil es sind ja über 200 Sorten auf dem Markt, das ist ganz klar, da kannst du ja auch normal nicht mehr durchblicken, ja, vor allen Dingen, wenn du da neu mit rein startest als Mediziner oder als Pharmazeut. Und der zweite Punkt ist, dass die Informationen über die Apotheken gehen, also die größeren Apotheken, die mit Cannabis seit Jahren arbeiten. Ich telefoniere ja auch jeden Tag mit Patienten und wir besprechen Sorten durch und so weiter und mit denen gehen sie dann zu ihrem Arzt. Aber du hast vollkommen recht, der Patient, der seine Informationen jetzt beispielsweise, er sieht jetzt, wir haben naiven Patienten, der sieht jetzt plötzlich auf Social Media, die neuen Peace Natural Sorten kommen mit 32% THC, die will ich haben. Damit geht er zu seinem Arzt, lässt sich die verordnen und plötzlich inhaliert er die und er hat eine komplette Nebenwirkung. Also ihm gehen auf Deutsch gesagt die Lichter aus, ja. Und das ist ein Punkt, wo du sagen musst, ein häufiger Punkt der Nebenwirkungen sind, und da gibt es einen medizinischen Ausdruck, iatrogen heißt der Ausdruck, gesteuert. Iatrogen heißt vom Arzt aus gesteuert tatsächlich, ja, weil ja, der Arzt das verordnet und dadurch kommt es zu einer Nebenwirkung. Und das war auch das, was wir am Anfang besprochen haben. Cannabis ist eine super sichere Substanz, wenn sie richtig angewendet wird und wenn sie dosisgerecht angewendet wird. Und wenn wir einen naiven Patienten haben, der startet mit 100 Milligramm einer 32% Blüte, ist doch 100% klar, dass der Nebenwirkungen bekommt. Haben wir aber jetzt zum Beispiel einen Patienten, der ist jahrelang auf eine 25% Blüte eingestellt und der nimmt jetzt eine 32er Blüte, 100 Milligramm, der merkt davon nicht viel oder vielleicht ein bisschen was, ja, aber nicht in dem Rahmen wie ein naiverer Patient. Gleichzeitig darf man natürlich auch nicht so vorgehen und jetzt zum Beispiel einen Patienten, der jahrelange Erfahrung hat mit einer Inhalation, plötzlich eine 10% Blüte verordnen und sagen, hier, nimm mal davon 100 Milligramm, macht ja keinen Sinn, ja, er hat ja schon eine komplette Toleranzentwicklung im Endocannabinoid-System. Das heißt, alle Nebenwirkungen, die wir sehen, außer die Hyperemesis, wie kurz angesprochen, sind meiner Meinung nach ganz gut kontrollierbar und teilweise iatrogen durch den Arzt auch verschuldet, ja, muss man klar sagen.
Damit hast du auf jeden Fall schon mal eine unserer Fragen beantwortet, über die wir uns auch Gedanken gemacht haben. Und ich würde gerne jetzt an der Stelle die letzte Frage zu Überdosierungen stellen und dann vielleicht wieder zum Frage-Antwort-Teil kommen, weil wir sind die Zeit verfliegt, wir sind echt schon eine ganze Weile dabei wieder, wo wir gerade bei ärztlich verschriebenen Überdosierungen sind, weil halt nicht ausreichend mit dem Thema auseinandergesetzt. Gibt es ähnlich wie bei allen anderen Medikamenten eigentlich eine Art Beipackzettel, auf dem steht, was du zu tun hast, wenn du unangenehme Nebenwirkungen hast?
Tatsächlich nicht, Roman. Ist ein sehr, sehr spannender Punkt, sehr interessant. Ich habe das eingeführt jetzt bei unseren Destillaten, die wir abgeben. Bei unseren Destillaten habe ich eine Herstellanleitung und eine Leitanleitung angegeben, wie sie zu inhalieren sind, wie vorsichtig gehandhabt werden muss, in welchen Abständen und so weiter. Aber prinzipiell ist da ja ein Unterschied. Wir unterscheiden ja zwischen Fertigarzneimitteln und Rezepturarzneimitteln. Fertigarzneimittel haben ja eine Zulassung. Jedes Fertigarzneimittel, was auf den Markt kommt, benötigt oder muss einen Beipackzettel haben, weil es Nebenwirkungen sind, die in klinischen Studien getestet worden sind. Cannabis ist ein Rezepturarzneimittel, Cannabisblüten und Cannabisextrakte. Das heißt, sie werden individuell in der Apotheke zubereitet und haben demnach natürlich keinen Beipackzettel. Es ist aber eine hervorragende Idee, eigentlich dem Patienten medizinisch gesehen einen Beipackzettel mitzugeben. Was machen Sie, wenn Sie eine Überdosierung mit THC bekommen? Es gibt so ein paar Tricks, die ich immer sage, aus dem pharmazeutischen halt, sage ich immer, ja, Johanniskraut ist eine ganz gute Sache, ja, zum Beispiel, Johanniskraut als CYP3A4 CBD-Induktor baut den THC, das THC-Level ums Doppelte so schnell ab, ja, wenn man da ein bisschen Johanniskraut mit einnimmt. Es gibt noch andere Substanzen, die man auch einnehmen kann, um dagegen zu steuern, ja, Pfeffer auch teilweise mit dem Karyophyllenanteil und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz interessante Ansätze, die man dem Patienten immer mal wieder empfehlen kann, wenn er eine THC-Überdosierung hat.
Super spannend.
Was man auf keinen Fall nehmen darf, ist Grapefruitsaft. Also okay. Grapefruitsaft führt zu einer exponentiellen Erhöhung der THC-Spiegel im Blut.
Mango auch.
Weil es irreversibel Mango, Grapefruitsaft noch stärker als Mango, weil Grapefruitsaft hemmt irreversibel den Abbau von THC über mehrere Stunden. Ne? Das heißt, wir haben über mehrere Stunden ein erhöhtes THC-Level im Blut und deswegen Grapefruitsaft empfehle ich keinen Patienten, der THC mit einnimmt, weil er sonst in eine unkontrollierbare Dosis hineingerät.
Ich habe das super spannend. Ich esse ja hier gerade auch so nebenbei, vielleicht haben es ein paar mitgekriegt, so ein paar Edibles, weil ich wollte versuchen, eine Überdosierung zu bekommen, aber das ist mir heute nicht gelungen. auch hier steht, also da sind so Warnhinweise drauf, finde ich auch nicht schlecht. Also in der Verpackung drin sind dann so Hinweise zumindest. Und da steht auch drin, also jetzt nicht nur was drin ist, sondern die waren auch davor, dass man das besser nicht mit Alkohol zum Beispiel mischen sollte, also dass man, wenn man schon sowas nimmt, da vielleicht andere Substanzen mal in der Schublade lässt oder im Kühlschrank. Und auch hier steht, wenn in Englisch, ich lese es euch besser nicht vor bei meinem Englisch, dass wenn man sich mal nicht gut fühlt oder so, soll man auf jeden Fall was total Süßes trinken beziehungsweise Vitamin C zu sich nehmen. Ich weiß nicht, welche Erfahrung habt ihr? Was tut ihr, wenn ihr glaubt, ihr habt eine Überdosierung? Und dann können wir Alex dazu was sagen lassen.
Ja, ich habe ich weiß, bei uns war das hauptsächlich so auch alles gerüchteweise in den 90ern vor dem Internet. Da hieß es einfach, ja, eben isst auf jeden Fall Süßigkeiten, haut in eine Banane rein und auch Milch soll gut sein. Das waren so diese Standardsachen, wenn man sich unwohl gefühlt hat.
Ja, Milch, stimmt. Milch war so ein Ding, das hat man ganz, ganz oft gehört. Ey, ich kann dazu wenig sagen. Ich war ein sehr exzessiver Konsument im Mischkonsum aller möglichen Substanzen. Mein Trick war, in der stabilen Seitenlage zu schlafen, damit ich im Schlaf nicht ersticke.
Okay. Also, was eigentlich immer geholfen hat oder eigentlich immer gut ist, ist kalte Dusche oder Wasser, Wasser über den Kopf laufen lassen, über die Badewanne einfach oder einfach wirklich abkühlen, auf gut Deutsch gesagt. Was auch immer gut ist, oft spielt nämlich ganz oft so die Psyche auch eine Rolle. Musik anmachen, die man gut findet, eine Kerze anmachen, für gute Stimmung sorgen, ja. Damit man sich nicht dann noch so rein manövriert. Atmung ist für mich auch immer sehr wichtig, ja. Mhm. Und jetzt bin ich eigentlich davon weg, was ich sagen wollte. Okay.
Ist aber gar nicht schlimm. Ich würde sagen, den offiziellen Teil der Episode, diese Episode wird ja auch auf dem Sucht und Ordnung Kanal ausgestrahlt, machen wir Feierabend an der Stelle und gehen dann nochmal zu den Zuschauerfragen
im
Livestream über.
Wir sollten Alex vielleicht noch ein Abschlusswort dazu geben lassen, oder?
Ja,
was er tun würde, wenn...
Was Mario gesagt hat, war sehr gut. Das empfehle ich auch dem Patienten. Kalte Dusche, also kaltes Wasser oder ein kaltes Handtuch in den Rücken, in den Halsbereich legen. Sehr angenehm und ruhig bleiben. Weil wir wissen, bei einer inhalativen Überdosierung, dass die Nebenwirkung relativ schnell abflutet. Ja, also in einer halben Stunde ist das Level schon wieder runter. Nach eineinhalb Stunden bis zwei Stunden kann man sagen, ist der Patient wieder total überm Berg. Das heißt, ruhig bleiben ist alles und es gibt natürlich so Tricks, was Dieter gesagt hat, da weiß man natürlich nicht, wie wirkt das 100% Milch, fettreiche Produkte so ein bisschen, ja, auch Honig wird diskutiert, Honig und Pfeffer CBD. In Kombination, Pfeffer kann man, CBD in niedrigen Dosen, aber wie wir heute gelernt haben, nicht in höheren Dosen, das verstärkt sogar nochmal, aber zum Beispiel Karyophyllen, schwarzer Pfeffer zum Beispiel, das wirkt auch so wie CBD halt eher modulierend auf den CB1-Rezeptor. Und ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, das hat jetzt nicht jeder zu Hause, ja, aber Johanniskraut kann dazu führen, dass die THC-Level runtergehen. Ja, wir haben das selber mal, ich habe das selber mal bei einem Patienten gesehen, der hat Johanniskraut dann ein paar Tabletten eingenommen. Ja, ist eine pflanzliche Substanz, soll man dann auch eigentlich nicht überdosieren, aber in so einem Fall kann man das schon mal machen und das THC-Level baut sich schon schneller ab. Ja, also das ist ganz spannend, aber die wichtigsten Punkte sehe ich auch: ruhig bleiben, entspannt in eine Haltung gehen, möglichst auch kühle Getränke zu sich nehmen oder ein kaltes Handtuch, eine kalte Dusche, sich hinlegen, einfach ausruhen, entspannt. Alles, was man nahrungstechnisch aufnehmen kann, sind eher so Begleithilfsmittel, würde ich es nennen, ja, wo man aber nicht 100% weiß, wie wirkt das genau.
Ja. Vielleicht zum Johanniskraut kann man, also generell in dieser Jahreszeit ist Johanniskraut eigentlich gar keine schlechte Sache, weil es auch noch einen antidepressiven Effekt hat, ne?
Ja, bis auf die Sonne, da muss man natürlich aufpassen. Na gut, es gibt jetzt nicht viel Sonne aktuell, aber das ist halt immer so ein Punkt, unangenehm für die Patienten mit Johanniskraut. Die kriegen oftmals so braune Flecken und Phototoxizität auch. Also das ist unangenehm. Deswegen, aber ansonsten passt alles, ja. Also nicht ins Solarium legen bei einer Überdosierung, nicht unter die Sonnenbank legen dann, ja.
Cool. Ey, ihr Lieben, dann an alle Zuschauer, bitte nicht gehen. Ich mache jetzt kurz eine Verabschiedung für die Podcast-Episode. Wir machen gleich noch die Zuschauerfragen. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen für diese tolle Runde, die hoffentlich nicht zum letzten Mal stattgefunden hat. Es war ein wirklich hervorragender Austausch. Ich hoffe, dass ihr da draußen eine Menge mitnehmen konntet für euch selbst, was dazulernen konntet. Möchte mich von ganzem Herzen bei Mario, bei Dieter und natürlich bei Alex bedanken. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ciao. Unter Kontrolle.